Wer auch immer sich das ausgedacht hat.
Der Punkt ist geil. Da habe ich nur gesagt, sagt mal, Freunde.
Also, reine Strukturanpassung und eine Pseudoverschlankung.
Eigentlich ist dieses Papier ja gedacht, Ausgaben zu reduzieren.
Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Politik, dem Dresdner Podcast. Heute in der Standardbesetzung mit Norbert Engemeier.
Und Erik Heimann und einem besonderen Gast heute.
Ich bin Valentin Lippmann, ich bin innenpolitischer und rechtspolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion in Sachsen, noch für so Spartenthemen wie Sport und Weinbau zuständig und kümmere mich gerade um das beliebte Thema Verwaltungsmodernisierung, weil unsere Staatsregierung da Großes vorhat und mal wieder einen Tiger gestartet hat, der wahrscheinlich als Bettvorleger landen wird.
Ja, es ist sehr spannend. Das ist auch heute unser großes Thema, das wir uns vorgenommen haben. Wir haben ja auch das letzte Mal das schon etwas angeteasert. Was haben wir heute vor? Wir gucken auf das 64-Punkte-Papier, das das Kabinett dazu beschlossen hat. Wir wollen ein bisschen analysieren, wie ist das alles zu bewerten und wie fügt sich das ins Gesamtbild ein. Aber bevor wir damit starten, vielleicht ja sehe ich die Frage an dich, warum machen wir das eigentlich? Also was sind sozusagen so die Zielsetzungen der Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung? Was würdest du sagen?
Ja, ganz einfache Logik. Wir werden alle immer älter und es kommt zu wenig Nachwuchs. Das heißt, wir haben irgendwann ein Demografieproblem. Und zwar auch in der Verwaltung, glaubt immer keiner, aber ist tatsächlich so. Wir werden langfristig nicht mehr das Personal in einer Landesverwaltung haben können. Alleine quasi, was die Bezahlung angeht, aber auch was, ich sage mal, das Verhältnis von öffentlich bezahlten Personal zu privatwirtschaftlich bezahlten Personal, kann ich mal noch was später zu sagen, angeht. Und es ist klar, dass wir damit auch Strukturen brauchen, die der heutigen Zeit angemessener sind als vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch. Und deswegen ist es sinnvoll, sich alle eine Dekade, anderthalb Dekaden mal über die Frage zu beugen, ist der Staatsaufbau, den wir haben, sind die Prozesse, die wir etabliert haben, ist das, was wir quasi auch von einem Erwartungshorizont an Staatlichkeit haben und einem Leistungskatalog, den hinter einem staatlichen Strukturaufbau liegt, noch aktuell. Das ist an sich ist vollkommen in Ordnung und es ist sicherlich gerade ein guter Zeitpunkt. Warum? Zum einen haben wir eine erhebliche Haushaltsschieflage, die uns langfristig auch begleiten wird, wenn wir nicht tatsächlich auch auf der Ausgabenseite uns angucken, wo wir durchaus Einsparungen vornehmen können. Und da ist natürlich Personal ein großer Block, aber eben auch sonst überhaupt die Verwaltung als solches. Zum anderen haben wir gerade die großen Meta-Umbrüche, Digitalisierung, gut, eigentlich ein alter Hut mittlerweile, aber jetzt natürlich nochmal getrieben durch das ganze Thema künstliche Intelligenz, nochmal viel, viel stärker in den Fokus geraten. Und wir haben eben auch, und das sollte man nicht unterschätzen, wir haben natürlich auch einen kompletten Wandel in der Arbeitswelt, der damit einhergeht und der natürlich auch nicht vor einer Verwaltung Halt machen sollte. Und deswegen ist das an sich ein sinnvoller Prozess, bloß jetzt beginnt schon das Abkurven an unterschiedlichen Stellen, denn das, was momentan sehr stark diskutiert wird, gerade in Sachsen, ist weniger sich diesen Großthemen zu widmen, sondern eher in so einer Attitüde, wie wir das schon mal 2008, 9, 10 hatten, beim sogenannten Standortekarussell, wie wir es nennen, wieder sehr stark auf Behördenstrukturen zu gucken und Türschilder umkleben zu wollen. Dabei weiß ungefähr so jeder, der sich fachlich damit beschäftigt hat, dass das Umkleben von Türschildern nun wahrlich keine Einsparung bringt.
Super, vielen Dank für den Impuls schon mal. Das gibt uns, glaube ich, ein gutes Gefühl, worum es heute gehen soll. Meine Fragezeichen, dass der eine oder die andere weiß es, ich bin ja selber auch in einer Behörde tätig, habe aber tatsächlich mit Verwaltungsmodernisierung selber nicht viel am Hut, außer dass es mich trifft in meiner Arbeit. Also ne, ich bin nicht dafür zuständig, das umzusetzen und musste mich deswegen auch so ein bisschen einarbeiten. Und du hast schon das eine große Stichwort gesagt, es geht viel um Digitalisierung. Da gucken wir gleich gerne nochmal stärker drauf, was heißt das im Detail. Und das Zweite, worüber ich immer wieder stolpere, natürlich in der heutigen Zeit geht es viel um Entbürokratisierung. Und vielleicht so als Gedanken, wie spielen diese Themen alle zusammen? Versuchen wir das so ein bisschen jetzt immer im Blick zu behalten. Und Norbert hat es schon angeteasert, wir schauen jetzt auf die sogenannten Prüfaufträge für Maßnahmen zur Strukturanpassung, ein Kabinettsbeschluss vom 20. Januar 2026. Eigentlich Kabinettsbeschlüsse sind ja nicht so schnell ergoogelbar, aber diesen hier findet man mit etwas Suche schon, weil er veröffentlicht wurde über Frag den Staat.
Ja, und das, weil wir in Sachsen ein Transparenzgesetz eingeführt haben unter grüner Regierungsbeteiligung.
Sehr schön. Das ganze Papier hat insgesamt 64 Punkte, die werden wir jetzt natürlich nicht im Einzelnen erörtern können. Und grundsätzliche Struktur dieser Punkte ist immer so, federführendes Ressort wird beauftragt zu prüfen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, was da Schönes zu prüfen ist, manchmal noch mit einer Zeitleiste. So viel zum Teaser, worum es jetzt im Folgenden geht. Ich hoffe, wer noch nicht davon gehört hat, kann mal reingucken ins Dokument. Gehen wir jetzt ja ins Detail.
Und ihr findet natürlich das Papier verlinkt in den Shownotes. Ja, wir haben vorher geguckt, welche Punkte wir uns angucken. Lasst uns doch gleich mit dem Punkt 2 einsteigen.
Die Ressorts und die SK, also Staatskanzlei federführend, werden beauftragt, mit dem Ziel zu prüfen, mindestens 50% der bestehenden Beiräte und in ihren Geschäftsbereichen abzuschaffen, die VWV-Beiratsentschädigung bei allen Beiräten verbindlich anzuwenden und Sitzungen der Beiräte nach Möglichkeit nur noch in regierungseigenen Räumlichkeiten bzw. ohne Kosten durchzuführen. Valentin, deine Einschätzung dazu?
Ja, das wird uns retten. Also, das ist so ein Punkt, da wird man Millionen einsparen. Nee, also, das ist sicherlich jetzt nicht falsch. Ja, also, das ist so ein bisschen in den 64 Punkten, wo man übrigens der Staatsregierung, ich bin ja freundlicher Mensch, noch zugutehalten muss. Es gibt noch einen parallelen Entbürokratisierungsprozess, was das eigentlich ist, darüber kann man auch streiten. Aber hier geht es tatsächlich um die Strukturfragen und um so jetzt wirklich reine verwaltungsinterne Sachen, die weniger mit Verwaltungsbürgerkommunikation zu tun. Und ja, da kann man sicherlich auch prüfen, ob wir zu viele Beiräte haben und ob man da noch durch ein bisschen Prozessoptimierung und ein bisschen Kostenoptimierung Geld sparen kann. Das wird uns aber definitiv nicht retten, was Geld angeht. Das ist eine Nachkommastelle. Ich finde immer interessant, aus Prüfaufträgen kann man ja rausleiten oder herleiten, was bisher offenbar Praxis war. Und offenbar hält man sich in der Staatsregierung wohl nicht an eine eigene Verwaltungsvorschrift Beiratsentschädigung, sonst müsste man ja hier nicht reinschreiben, dass sie verbindlich anzuwenden ist. Und das wirft dann schon Fragen auf. Ja. Gut, jetzt ist die Frage, wozu hat man Beiräte? Und da muss man, glaube ich, auch mal ehrlich sein. Auch wir Grünen neigen dazu, zu nahezu jedem Themenfeld gerne irgendwo einen Beirat einrichten zu wollen und der dann irgendwas begleitet. Und ich glaube, das ist manchmal sinnvoll, wenn es wirklich darum geht, Expertise in beispielsweise Förderprogramme einfließen zu lassen, in Prozesse. Manchmal wirkt es allerdings auch sehr, wir brauchen noch 5 Leute als Alibi-Beteiligungsprozess, also machen wir einen Beirat. Und ich glaube, da ist schon mal der Punkt, sich ehrlich anzugucken, welche Beiräte gibt es, welche sind sinnvoll. Ich vermute nämlich, man hat in den letzten Jahren den kompletten Überblick verloren, welche Beiräte es überhaupt in Sachsen gibt, weil das ja nichts ist, wo du einen Kabinettsbeschluss zwingend brauchst. Das machen die Häuser teilweise allein. Dann gibt es Beiräte, wie beispielsweise, die an nachgeordneten Institutionen dranhängen, wo man möglicherweise gar nichts mitkriegt, dann gibt es Beiräte, die hat der Landtag eingesetzt. Also das ist schon alles sehr umfassend. Das kann man machen, dass der Punkt nun gleich auf Ziffer 2 auftaucht, sollte hoffentlich nicht die Prioritätensetzung der Staatskanzlei und der Staatsregierung hier verdeutlichen, weil wenn das der zweitwichtigste Punkt ist, haben wir verloren.
Sehr schön. Genau meine spontane Frage, als ich das gelesen habe, war genau das. Was ist die Relevanz? Und also welche Beiräte, wie viel sind es denn überhaupt? Weiß das jemand?
Ich
Hast du
glaube, das wissen Sie
Beispiele?
selber nicht mehr. Ich glaube, Sie haben den Überblick verloren.
Das kann gut sein. Aber hast du Beispiele über prominente Beiräte oder du nochmal vielleicht?
Ich kann nur sagen, ich bin ja in einer TU in der Philosophie tätig. Ein Kollege von mir war lange in dem Beirat zu Migrationsfragen und auch diese Kommission, die da dieses WW-Werte-Papier mal produziert hat. Aber ich habe zumindest geguckt, auf der Webseite eine Übersicht der Beiräte zu finden. Ich bin gescheitert und selbst Sprachmodelle meiner Wahl fiel es schwer, eine Übersicht sich zu verschaffen.
Ja, also um das jetzt kurz zu machen, ich kann dir jetzt 25 Beiräte nennen, die ganz unterschiedlich arbeiten. Es gibt sowas wie einen Gleichstellungsbeirat. Das ist total wichtig. Da geht es tatsächlich darum, dass auf verschiedene Ebenen dort drin sind, die beraten das SMS jetzt momentan, weil die für Gleichstellung zuständig sind, eben in dem Bereich. Es gibt einen WOS-Beirat, das ist der Beirat für das weltoffene Sachsen. Die sind relativ wichtig, weil die Aussteuerung unseres wichtigsten Demokratieförderprogramms am Ende mit managen. Es gibt aber auch sowas wie beispielsweise den FAG-Beirat. Der heißt Beirat, ist allerdings eher so ein Verhandlungsgremium, der berät die Staatsregierung, wie der kommunale Finanzausgleich alle 2 Jahre neu anzupassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Gibt es immer Streit, wer da drin sitzen soll. Und dann gibt es eine Reihe von Beiräten, da kann man sicherlich drüber streiten, ob es die braucht und ob es die in dem Umfang braucht. Und da könnte ich jetzt die Liste sehr, sehr umfassend voll machen. Ich glaube, darum geht es aber am Ende nicht. Ich finde, am putzigsten finde ich die Frage, wo die tagen, weil das klingt so, als hätte man in der Vergangenheit Beiratssitzungen auf, ja, was auch immer gemacht. Ich will nicht sagen, Schloss Wackerbarth, das wäre ja wenigstens ein Staatsweingut, sondern was weiß ich, im Ausland oder so. Also das ist dann schon was, wo man tatsächlich auch fragen darf, ob das sein muss. Aber wie gesagt, hier reden wir über Effizienzgewinne in der Nachkommastelle. Ich vermute, das wird nicht nur 1 Million Euro zusammenkriegen, was hier da ist. Und wir reden über Staatshaushalte in zweistelligen Milliardenhöhen. Wir reden über 27 Milliarden, die ein einzelnes Staatshaushaltsjahr aufweist. Na gut, da kann man sagen, das hindert einen nicht daran, das zu lassen, weil jeder Punkt ist wichtig. Aber ich finde die Prioritätensetzung ein bisschen putzig.
Sehr gut. Dann lasst uns weitergehen. Mein letzter Satz nochmal. Also trotzdem, wir reden hier an der Stelle über eine Entbürokratisierungsmaßnahme. Wir sparen was, indem wir es nicht mehr machen. So, wir kommen ja noch dazu, was es eigentlich noch so für Ansätze geben könnte. Nächster Punkt auf unserer Liste. Ich trage vor, das ist der Punkt 5. Die Staatskanzlei wird beauftragt, ein Zielbild für eine künftige Verwaltungsstruktur zu entwickeln, welches die bisher vorliegenden Ergebnisse sowie im Prozess befindlichen Zwischenergebnisse der diversen Strukturuntersuchungen berücksichtigt. In Klammern, Fokus vor allem auf Mitarbeiterzahlen pro Referat. Na, das klingt doch fast nach einem Punkt 1, ein Zielbild.
Ja, das ist ja jetzt ein total spannender Punkt. Also, wenn man das liest, und ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Organisationsentwicklung und Verwaltungsmodernisierung beschäftigt, dann ist das der Punkt, den hätte man vor dieser 64-Punkte-Liste machen sollen, weil logischerweise die dann 63 Punkte, die noch drinstehen, dem folgen müssen. Hier ist tatsächlich mal wieder eine Situation eingetreten, wo man das macht im laufenden Prozess, was man vorher hätte klären müssen, nämlich zu sagen, was wollen wir, wie wollen wir es und nach welchen Grundsätzen wollen wir es. Und dann hätte man darauf aufbauen müssen. Ich finde sehr spannend, dass man das offenbar nicht gemacht hat. Und jetzt steht hier ein Satz, Halbsatz drin, da muss man schon tief in der Kenntnis drin sein. Die im Prozess befindlichen Zwischenergebnisse der diversen Strukturuntersuchung. Das deutet nicht nur darauf hin, es ist so, dass wir das hier alles nicht zum ersten Mal machen, sondern dass es in den letzten Jahren eine Reihe von Strukturuntersuchungen und Prozessuntersuchungen in der Staatsregierung gegeben hat, die allesamt nicht falsch waren, allerdings alle wieder in Schubladen verschwunden sind. Es gab zum Beispiel mal die sogenannte 1300-Aufgabenliste des ehemaligen Staatssekretärs in der Staatskanzlei Popp. Da hatten die sich in der wahren Helotenarbeit die Aufgabe gemacht, so die 1300 Regelprozesse der sächsischen Verwaltung und Aufgaben, die dahinter stehen, zu kartieren. Und eigentlich sollte dann mal jemand entscheiden, was brauchen wir denn davon noch und was kann weg. Das Ding ist in der Schublade verschwunden, hat nie wieder jemand gesehen. Wir haben tatsächlich einen Großprozess gehabt zur Optimierung von Förderverfahren im Freistaat Sachsen. Die FÖKO 1 und die FÖKO 2, also Förderkommission 1 und Förderkommission 2, mit teilweise sehr interessanten Ergebnissen. Ob da viel umgesetzt ist, weiß ich nicht. Wir haben dieses berühmte, jetzt fast schon sprichwörtliche Schmochtitz-Konklave genannte Gruppe von Leuten, die auf der Staatssekretärsebene dort irgendwas machen, wo keiner so richtig weiß, was dort rauskommt. Und nie hat das jemand mal übereinander gelegt, ob das passt und ob das auf einem einheitlichen Leitbild passt, sondern es ist halt quasi Ausdruck Leitbild mit D in dem Fall, wie in Deutschland oder zumindest in Sachsen Verwaltungsmodernisierung gemacht wird. Jeder fängt irgendwo ein Projekt an, macht das dann und niemand hat einen Gesamtüberblick, ob das zueinander passt. Und jetzt aber in dem laufenden Prozess das reinzuschreiben, das ist wirklich aus der Rubrik, so kann es nur falsch werden.
Und auch noch gut hinzuzufügen, wir kommen dann später noch dazu, der Zielhorizont, wenn ich richtig verstanden habe, ist ja, dass Ende März irgendwie da der nächste Beschluss folgen soll. Das heißt, dass da schon eigentlich die Prüfergebnisse, das Zusammenbinden, Zielbild aufschreiben, irgendwie alles zumindest deutlich weiter fortgeschrieben sein soll.
Ja. So ist die Hoffnung, ja. Wobei ich immer schon den Satz höre, hier stehen Dinge drin, die werden geprüft, um sie geprüft zu haben. Das heißt nicht, dass sie umgesetzt werden.
Auch das stimmt, genau.
Sehr spannend.
Ein minimaler Kommentar so aus Verwaltungsinsights. Ich glaube, ich habe diese Liste schon mal zumindest in Auszügen gesehen. Und natürlich, und vielleicht ist da auch eine Hauptschwierigkeit aus diesem Ganzen, was du jetzt geschildert hast, den Prozessen. Je nachdem, wie man da drauf guckt, schreibt man Sachen auf und am Ende haben die selten etwas mit dem, sag ich mal, Arbeitsalltag zu tun, zumindest so bei uns. Es mag vielleicht in vollzugsorientierten Strukturen dann besser, aber der Realität. Also da kann man den Prozess besser so beschreiben, dass er auch der Realität entspricht. In den Ministerien ist es teilweise halt auch nochmal anders. Und dann ist natürlich die nächste Frage immer, wie verbessert man denn das? Stellt man denjenigen, die in den Strukturen sitzen Und das ist gleich die nächste Konstruktionsfehler. Natürlich ist da immer die Antwort tendenziell, ja, das haben wir schon immer so gemacht und so müssen wir das natürlich auch weitermachen. Anders können wir uns ja nicht vorstellen.
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Im Detail würde ich allerdings auf einen Punkt immer hinweisen. Es gibt natürlich auch das, was wir in den Nullerjahren gemacht haben, das genaue Gegenteil. Da setzte irgendwie eine der Big Four Unternehmensberatungen hin und die erzählen dir dann anhand irgendwelcher Benchmark-Rechnungen, wie viel Personal du brauchst und schreiben dir dann schön irgendeine Effizienzrendite hinten dran. So, das haben wir auch alles mal gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir hier Polizisten ohne Ende nicht mehr eingestellt haben. Und am Ende wir uns alle gewundert haben, dass das Land unsicher geworden ist. Also man muss halt eine gute Mischung finden. Und natürlich muss man eine Verwaltung fragen, wie sie Verwaltung sieht. Aber man muss auch nicht quasi das als Gott gegeben annehmen, was dann rauskommt. Und es ist ein schmaler Grat. Und diese Prozessmanagement, das muss eine Staatskanzlei hinkriegen. Da habe ich so manchmal meine Fragen.
Und das ist auch schon der Punkt, wo wir vielleicht an den nächsten Punkt übergehen. Punkt 9. Das Staatsministerium des Inneren wird beauftragt, die Potenziale einer Überführung des Landesamtes für Verfassungsschutz als Abteilung des Staatsministeriums zu prüfen und ein Konzept für eine solche Umstrukturierung zu erstellen. Der Verfassungsschutz direkt ins Staatsministerium eingliedern? Spannend.
Also fachlich alles sehr spannend. Allerdings meines Erachtens eine Maßnahme, wo man wirklich nur ein Türschild umklebt und ich weiß gar nicht, welche Potenziale man hier heben will. Also, ich muss dazu vorweg sagen, es ist in, ich glaube, der Hälfte der Bundesländer so, dass der Verfassungsschutz dort eine Abteilung des Innenministeriums ist. Das ist jetzt keineswegs unüblich, gerade in den, wenn ich mich richtig entsinne, vor allen Dingen in den norddeutschen und nordwestdeutschen Bundesländern ist das wohl gang und gäbe. Dahinter stecken einfach Erwägungen von Behördenaufbauten, die ganz unterschiedlichen Verwaltungskulturen auch quasi inhärent sind. Und fachlich muss ich jetzt sagen, ist das für die Arbeit egal. Also die würden nicht mal den Behördensitz verlagern, der bisher auf der Neuländer Straße in Dresden ist, weil du brauchst ja technische Infrastruktur, die du im Ministerium im Zweifel gar nicht hast. Ja, Klammer auf, riesengroße Geheimschutzregistraturen und noch sicherere Verwaltungsnetze als das Innenministerium, Beratungsräume, die klassifiziert sind für Geheimschutzberatung und dergleichen mehr. Da kannst du ja nicht einfach alles im Innenministerium abhalten ohne weiteres, das ist gar nicht darauf ausgelegt. Interessant ist auch, dass ich glaube damit auch, also jetzt gibt es immer Verfechter, die sagen, das Amt wäre damit unabhängiger, wenn es nicht im Innenministerium ist. Das halte ich für gelinde gesagt Quark, weil es gibt eine Fachaufsicht über das Landesamt für Verfassungsschutz im Innenministerium und im Zweifel weisen die das Innenministerium an, dem Verfassungsschutz an, Dinge zu tun oder zu lassen. Also mit der Unabhängigkeit dieser Behörde ist es nicht weit. Die soll auch gar nicht unabhängig sein. Ja, das ist ja kein Gericht oder eben Parlamentsausschuss. So, von daher fachlich egal, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich möchte gern denjenigen haben, der mir wirklich luzide erzählt, dass das eine oder das andere Modell jetzt wirklich von Relevanz ist. Aber, und jetzt kommt der Witz, was sparen wir denn dadurch? Nichts. Weil, erstens, der Abteilungsleiter eines Ministeriums wird in der Regel mit B5, meistens mit B6 besoldet. Das ist eine sehr hohe entsprechende beamtenrechtliche Besoldung. B5 ist Einstieg, B6 ist dann nach einer Etablierung. Also die meisten Ministerialabteilungsleiter haben eine B6. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz hat eine B4. Das heißt, in dem Moment, wo der auf diesen Job wechselt, würde der im Range eines Ministerialabteilungsleiters dienen und würde wahrscheinlich eine höhere Einstufung in seiner Besoldung kosten, erstmal mehr. So, dann, was gewinne ich? Nahezu nichts, weil den ganzen nachgeordneten Stab brauche ich weiterhin. Einzig und allein, es gibt im Innenministerium das Referat 16, das führt die Fachaufsicht über den Verfassungsschutz. Dort sitzen Referatsleiter mit ein paar Referenten, also nicht viel. Möglicherweise kann man das entschlacken, weil man jetzt ja direkte Subordinationswege innerhalb der Verwaltung hat. Wir reden aber hier über, ich würde mal sagen, nicht mal 100.000 Euro, die der Spaß pro Jahr sparen würde. Gleichzeitig muss ich Türschilder umkleben, weil tatsächlich, und das sollte man, das klingt immer so witzig, das kostet Geld. Ja, da müssen haufenweise Stempel neu gemacht werden, Plaketten neu angebracht werden. Es gab mal einen Rechnungshofbericht, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich den mal in einem Handbuch zum Thema Verwaltungsmodernisierung oder so ein Ding mal gelesen habe. Es gab mal ein Ministerium, das hieß Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und wurde dann umbenannt in das Bundesministerium für Ernährung, Verbraucherschutz und Landwirtschaft oder umgekehrt. So, alleine diese Änderung hat Millionen gekostet, weil man tatsächlich von Briefköpfen bis alles neu drucken musste. Gut, das ist heute ein bisschen einfacher, weil damals war das noch, dass man Briefpapier ohne Ende quasi drucken lassen musste. Aber das zeigt, dahinter stecken eher Kosten als Nutzen und die Potenziale sieht kein Mensch. Also ich sehe ja weder die fachlichen noch die verwaltungsökonomischen Potenziale. Das ist ein einziger Treppenwitz.
Ja, also das Einzige, was dann vermutlich drunter steht, ist, ja, check, wir haben von den 64 Punkten einen weiteren umgesetzt. Ja. Aber wenn man genauer hinguckt, kann man das dann vermutlich schnell entlarven als Luftnummer.
Ein Punkt hat das Ding als Gefahr. Bisher, für den Innenminister, bisher kann der immer sagen, wenn irgendwas schiefläuft in dieser Behörde namens Landesamt für Verfassungsschutz, ja, da tauschen wir mal den Präsidenten aus, das ist ja auch weit weg, das kommt noch eine Fachaufsicht dazwischen. Jetzt passiert das dann unmittelbar in seinem Haus, hat also politisch eine deutlich größere Fallhöhennähe zu ihm. Muss mal wissen, ob man das will.
Ja. Also auch hier reden wir über eine reine Strukturanpassung, eine Pseudo-Verschlankung, würde ich es jetzt mal nennen, ne, des Staates an der Stelle. Und zum Thema Kosten, die damit entstehen, also ich habe jetzt ja auch so einen kleinen Wechsel im Ressort mitgemacht und kann sagen, auch woran man nicht denkt und was eigentlich in der heutigen Zeit auch nicht ganz eingängig ist, auch der IT-Umzug ist äußerst aufwendig und ich habe mir sagen lassen, teuer. Also wer weiß, was unterm Strich dann vielleicht noch übrig bleibt als Ersparnis oder auch gar nicht mal Ersparnis. Wunderbar. Machen wir den nächsten Punkt, Norbert, du wieder?
Ja, mache ich. Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus und das Staatsministerium des Inneren werden beauftragt zu prüfen, ob und wie die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek und das Staatsarchiv zusammengelegt werden können. Sie legen dem Kabinett Zwischenbericht bis 31. März vor.
Ein schöner Punkt. Das ist so aus der Rubrik, wo ich mir denke, da hat irgendjemand gesessen und dachte sich, es gibt doch zwei Behörden oder Institutionen in dem Fall, die machen irgendwas mit Büchern oder Unterlagen. Das kann man doch zusammenlegen. Und dann schreiben wir das mal rein, das klingt doch gut, dass wir das prüfen. Bibliotheken sind doch auch nur Archive und in Archiven laufen auch Leute rum, die sich Dinge angucken. Ich frage mich, ob hier irgendjemand bei dem Punkt sich mal fachlich mit der Frage, was eine Bibliothek ist, übrigens auch noch eine Staats- und Landes- und Universitätsbibliothek, und was deren Aufgabe ist und was ein Archiv macht, überhaupt mal beschäftigt hat. Dass das wenig miteinander zu tun hat, natürlich, also klar, die arbeiten mit Papier, kann ich sagen, okay. Da kann ich auch sagen, die arbeiten mit Menschen, wir legen die Polizei und die Sozialbehörde zusammen, weil die arbeiten ja auch mit Menschen. Das ist so ungefähr auf dem Iterationsniveau. Und um das mal zu verdeutlichen, was das eigentlich heißt, man würde zwei sehr gut funktionierende Strukturen, die beide eine sehr wichtige Aufgabe haben, zusammenlegen. Das führt übrigens immer dazu, dass die Institution größer wird. Das heißt, die Leitungsspanne oben wird erstmal höher. Ja, also sparst gar nicht so viel Geld. Und gleichzeitig hat man erhebliche fachliche Fragen, die damit einhergehen. Weil nun selber aus einer Familie, wo ich das ein bisschen einschätzen kann, was Bibliothekare machen, die haben eine andere Aufgabe als Archivarinnen und Archivare. Letztere entscheiden mich grundsätzlich eher über die Frage von Archivwürdigkeit von Akten. Andere entscheiden über Kulturwürdigkeit von Büchern. Das hat wenig miteinander zu tun. Nun gibt es solche Modelle sicherlich in anderen Bundesländern. Irgendwo wird man die finden. Aber was zeigt es? Es zeigt vor allem, dass das Staatsarchiv eine der Behörden ist, die wirklich an der untersten Grenze der Nahrungskette etabliert worden sind. Und das kann ich euch aus den leidlichen Erfahrungen auch von 5 Jahren Regierungsbeteiligung sagen. Wir waren immer die Einzigen, die für das Staatsarchiv gekämpft haben. Da habe ich immer Leute angeguckt, was wollt ihr da mit den ollen Akten und so weiter. Das ist eine der entscheidenden Behörden, wenn es um Forschung, wenn es um Aufarbeitung auch von Landesgeschichte geht, aber eben auch, wenn es um beispielsweise die Fragen von tatsächlich auch nachträglich transparenten Verwaltungshandeln geht. Also dort wird ja quasi nicht nur Unterlagen aus der Kaiserzeit oder so archiviert, sondern natürlich auch relativ frisch Unterlagen ans Staatsarchiv abgegeben. Und beispielsweise haben wir gar kein Parlamentsarchiv mehr, das haben wir alles dem Staatsarchiv mal vor gewissen Zeit gegeben. Das ist nicht jede Behörde ein Einzelarchiv, da gibt es nämlich auch so einen Punkt, dass die Behördenarchive aufzulösen sind. Das halte ich sogar für einen denkbaren Punkt, darüber kann man archivarisch reden. Aber da werden unter anderem auch die Akten des Landesamtes für Verfassungsschutz werden auch archiviert. Da gibt es ein Spezialarchiv im Staatsarchiv, wo diese Akten drin sind. Da kommt auch nur der Verfassungsschutz rein. Viel Spaß, wenn das demnächst dann der FLUB gehört, wo ich nicht weiß, ob einer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt eine Sicherheitsüberprüfung gemacht hat, um quasi damit umgehen zu können mit dem Archiv. Staatsarchiv bestand. Wir haben uns immer für dieses Staatsarchiv engagiert. Ich bin auch großer Fan der Direktorin des Staatsarchivs, eine unglaublich gute Präsidentin eines Staatsarchivs, mit der man sehr gute Gespräche aufführen kann, warum es auch wichtig ist, dass Archive gut funktionieren, auch übrigens kommunale Archive. Und wir immer versucht haben, den Kommunen zu erzählen, ihr müsst eure Archive retten. Und jetzt machen wir hier irgendeinen Prüfauftrag, haut das alles zusammen. Ja, das muss natürlich mal gegenwärtigen. Dann könnte ich ja auch der Landeshauptstadt Dresden sagen, Herr Kübler, Frau Kunis-Michel, kommen Sie, mal die städtischen Bibliotheken und das Stadtarchiv können wir da auch gleich noch zusammenlegen. So, ist doch schön. Ja. Fachlich ist das Quatsch. Fachlich ist das wirklich Quatsch. Und ich glaube, bei dem Punkt wird man rauskommen, lass mal lieber die Finger davon, weil das nur Probleme schafft.
Ja, also zumal ja, man kann ja auch so dann denken, ja, irgendwelche Inventarisierungen und Kataloge und IT-Systeme, aber auch das alles macht ja sozusagen erstmal nur Arbeit, irgendwelche, und wenn die Zielgruppen sozusagen auch so weit auseinander liegen, macht es auch keinen Sinn und es überlagert natürlich auch alle Digitalisierungsprozesse, die sowohl die Sächsische Landesuniversitätsbibliothek durchführt, als auch das Staatsarchiv laufend durchführt. Ja. Und dass man dann vielleicht eine gemeinsame Digitalisierungsstelle oder so schaffen kann, sowas kann man ja auch jetzt schon per Kooperation oder wie auch immer lösen, wenn das denn irgendwo nötig oder sinnvoll ist.
Ja, definitiv.
Sehr schön. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen gehe ich zum nächsten Punkt, auch wenn das sehr spannend ist. Aber hier wieder meine Zusammenfassung, wir gehen auch hier wieder über eine reine Strukturanpassung und eine Pseudo-Verschlankung. Also ich versuche es immer so ein bisschen grob zusammenfassend zu fassen. Wir haben jetzt den Punkt 16 auf der Liste. Das Staatsministerium des Innern wird beauftragt, mit Fortbildungen anbietenden Ressorts eine Konzentration ressortübergreifender Fortbildungsthemen an der Hochschule, wie heißt das Ding genau? Das
Hochschule und Fortbildungszentrum heißt das.
Genau, vielen Dank, die HSF Meißen, beziehungsweise in den Fortbildungseinrichtungen zu prüfen. Dazu legt das SMI im Kabinett einen Bericht mit einer Übersicht zu den zu bündelnden Angeboten bis Ende März vor. Vielleicht ganz kurz, Valentin, zur Einordnung, warum ist hier das SMI federführend und nicht das Kultus oder whatever?
Weil die Hochschule Meißen, wie wir sie jetzt am besten nennen, eine faktische Ausbildungsbehörde des Innenministeriums ist. Das ist zwar eine Hochschule, die unterliegt allerdings nicht dem Hochschulfreiheitsgesetz wie andere, sondern wie die Polizeihochschule einem Spezialgesetz, in dem drinsteht, dass das Fach quasi fachlich federführende Fachaufsichtsministerium des SMI ist. Deswegen ist hier das SMI zuständig, also das Innenministerium.
Okay, super, dankeschön. So, jetzt hatten wir bei den anderen schon oft über Pseudo-Verschlankungen gesprochen. Wie siehst du denn den Punkt?
Ja, der ist gut. Also das ist ein Punkt, den haben wir auch seit Jahren eingefordert. Also ich oute mich ja immer als großer Fan der Hochschule Meißen. Das ist durchaus, ich würde gerne aus dieser Hochschule viel, viel mehr machen, nämlich eine starke Verwaltungshochschule, auch gerne unter dem Hochschulfreiheitsgesetz. Ich halte es für essentiell, dass wir mit einem hohen Anspruch unseren Verwaltungsnachwuchs auch ausbilden. Und da liegt noch viel Potenzial nach oben. Ja, wenn man so sagt, so, das sollten uns am Leitbild der ENA oder zumindest der Verwaltungshochschule in Kehl, also Baden-Württemberg, orientieren und so ein bisschen wirklich eine gut funktionierende demokratische Verwaltungselite in diesem Land dort ausbilden. Und dazu brauchen die mehr Kompetenzen und dazu brauchen die auch mehr Bündelung. Und wir haben seit Ewigkeiten gefordert, dass die auch zentral alle Fortbildungen des Landes versuchen, die jetzt nicht wirklich Spezialfortbildung, die Polizei muss man da immer rausnehmen, also wirklich die Verwaltungsfortbildung managen, optimieren und anbieten. Jetzt haben sie mal rausgefunden, dass das offenbar ein sinnvoller Punkt ist. Von daher, das ist so einer der Punkte aus der Rubrik. Hier ist auch nicht alles falsch, was drinsteht. Wir hatten das vor uns auch schon mit den Behördenarchiven. Und hier liegt tatsächlich ein Potenzial. Weil das, wenn du das zentraler anbietest, hast du viel, viel mehr Skaleneffekte drin und viel, viel mehr auch Effizienz drin, als wenn jede Behörde einzeln beginnt, noch eigene Fortbildungsmaßnahmen anzubieten. Den Punkt finde ich gut.
Gehen wir über zum nächsten Punkt 25. Das Sächsische Ministerium der Finanzen wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die Prüfungsdichte in der sächsischen Betriebsprüfung über dem Bundesdurchschnitt liegt und soweit erforderlich gebeten, geeignete Maßnahmen zur Ausrichtung am Bundesdurchschnitt zu ergreifen. Das Sächsische Ministerium für Finanzen wird beauftragt zu prüfen, inwieweit die bereits ergriffenen Maßnahmen im Rahmen einer Betriebsprüfung weiterentwickelt werden können, um Unternehmen zu ermöglichen, bürokratiearm und mit weniger Kosten ihre steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Geeignete Maßnahmen sind umzusetzen.
Der Punkt ist geil. Da habe ich nur gesagt, sagt mal, Freunde. Also, eigentlich ist dieses Papier ja gedacht, Ausgaben zu reduzieren. Dieser Punkt reduziert keine einzige Ausgabe. faktisch, sondern er reduziert Einnahmen. Warum? Betriebsprüfungen sind, also das sind die betrieblichen Steuerprüfungen, also die Steuerprüfung von Unternehmen. Das sind Spezialfinanzbeamte, die das machen, gut ausgebildet im Bereich auch von Wirtschaftsrecht und dergleichen mehr, um rauszugucken, rauszufinden, ob ein Unternehmen tatsächlich seine Steuern ordentlich zahlt. So. Da haben wir lange Zeit Defizite gehabt. Der Freistaat hat dann über Jahre hinweg tatsächlich sehr viel getan, die Betriebsprüfungen zu verbessern in Sachsen. Und mittlerweile sind wir tatsächlich über Bundesschnitt, was die Zahl der geprüften Betriebe angeht, pro 1.000 Einwohner. Das bringt uns bares Geld, weil jeder Betriebsprüfer rechnet sich quasi, ist einer der wenigen Beamten, die sich rechnen. Der bringt nämlich oder die bringen nämlich im Schnitt eigentlich mehr Geld in den Staatshaushalt, als sie selber kosten. So. Und was jetzt hier drin steht, ist eigentlich total absurd, nämlich zu sagen, wir prüfen zu viel, deswegen kriegen wir zu viel Geld, also bauen wir den ab, also verdienen wir noch weniger Geld dran. Und also hier liegen eher Kosten. Und der spannende Punkt 2 ist, das finde ich auch schön, um Unternehmen zu ermöglichen, Bürokratie haben und mit weniger Kosten ihre steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Also steuerliche Pflichten habe ich erstmal zu erfüllen. Punkt. Ich habe auch ich als Bürgerin oder als Bürger zu erfüllen. Und mich fragt doch auch keiner, ob ich das Ganze nun bürokratieärmer und mit weniger Kosten machen kann, damit ich meine steuerlichen Pflichten erfüllen kann, sondern da sagt mir meine zuständige Sachbearbeiterin im Finanzamt relativ schnell, derlei Steueroptimierung, Herr Lippmann, das wird wohl nicht gehen. Punkt. Gut, als Abgeordneter kann ich so kaum was absetzen von der Steuer, weil dafür kriegen wir eine steuerfreie Aufwandspauschale. Und das ist wirklich noch von so einem Gedanken getragen, der Staat möge bitte nicht zu tief irgendwo reingucken. Und das ist eigentlich diametral zu dem, was momentan State of the Art ist. Weil State of the Art ist eigentlich, dass wir viel mehr prüfen müssten. Dass wir im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung tatsächlich viel, viel stärker auch die Finanzämter, die ganzen Geldwäsche, quasi Institutionen, die wir jetzt über die Jahre gebaut haben, die FIU und was da Kuckuck was, dass wir die stärken müssen, weil wir in diesem Land erhebliche Millionen bis Milliardenbeträge pro Jahr durch nicht gezahlte Steuerpflichten, also sprich Steuerhinterziehung, verlieren. Und da mutet der Punkt ja wohl wirklich putzig an, dem auch noch Vorschub zu leisten.
Ja, zumal die Zielbestimmung, den Unternehmen dabei zu helfen, ihre Steuerpflichten sozusagen korrekt zu erfüllen, dem dient ja so eine Prüfung auch wirklich direkt. Und wenn sie ähnlich wie die, ich sag mal, das Ordnungsamt mit der Parkraumkontrolle auf kommunaler Ebene wirklich mehr Geld bringt pro Posten, dann ist das tatsächlich ein sehr, sehr seltsamer Punkt. Gibt es da dazu Anfragen, wieder so die Kosten und das, was bei solchen Prüfungen an Nachforderungen gestellt wurde, herauskommt, lässt sich das beziffern?
Da habe ich vor Jahren mal Anfragen zugestellt, die müsste ich allerdings raussuchen. Ja, das kann man berechnen. Ich müsste vielleicht nochmal wieder abfragen.
Ich bin auch über diesen Halbsatz gestolpert, weil er ja tatsächlich eben gerade nicht die Verwaltung adressiert, sondern die Unternehmen, also die Wirtschaft. Und das mit dem üblichen Narrativ von weniger Bürokratie ist erstmal auf jeden Fall besser. Also, und vielleicht stimmt das ja sogar für die Unternehmen in dem Fall, wenn sie weniger geprüft werden, ist das erstmal besser. Ja. Aber daraus abzuleiten, dass sie deswegen dann besser ihren steuerlichen Pflichten nachkommen können, weil sie dann weniger Bürokratie zu beachten haben, das ist wild. Also das ist einfach so eine wilde Kausalität, die hier in diesem halben Satz, also in diesen zwei Sätzen steht. Ja, spannend. Und schönen Satz finde ich auch, geeignete Maßnahmen sind umzusetzen. Das ist doch mal der Spirit. Gut. Unser letzter Punkt auf der Liste erstmal, das Sächsische Staatsministerium für Soziales, da steckt noch mehr drin, Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt, kann das sein? Und das Sächsische Staatsministerium für Kultus, ein beauftragtes Gesamtkonzept für die politische Bildung in Sachsen zu erarbeiten, mit dem Ziel der strukturellen und inhaltlichen Stärkung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. In diesem Konzept wird die Arbeit der John Dewey Forschungsstelle, habe ich das richtig ausgesprochen?
Dewey heißt
er. Dewey, Dankeschön, für die Didaktik der Demokratie des Else Frankel Brunswick Instituts sowie.
Wie heißt
des,
tatsächlich Else?
Naja, das ist alles schwierig hier. Sowie des Zentrums für kriminologische Forschung Sachsen e.V. integriert. Also drei, vier sogar Stellen, die integriert werden sollen, wiederum unter dem Dach der politischen Bildung. So kann man es zusammenfassen, oder?
Mit dem Ziel der strukturellen und inhaltlichen Stärkung, wo ich ja den Fokus gern drauf sehen würde. Aber Valentin? Wie ist deine Meinung?
Den Ziel der strukturellen und inhaltlichen Stärkung der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Und hier liegt ein ganz großer
Konflikt. Oh ja, das ist ein wichtiger Hinweis.
Hier liegt ein großer Konflikt und das ist tatsächlich, das ist Politik jetzt pur. Das hat gar nichts, ich glaube nicht, da hat man überhaupt keine Verwaltungseffizienzrendite in dem Punkt. Hier geht es tatsächlich um Befindlichkeitsfragen in bestimmten Häusern. Dazu kurz mal ein zu den drei Institutionen, die da offensichtlich in die Landeszentrale integriert oder angeflanscht werden sollen. Also, das Else-Frenkel-Brunswick-Institut ist, ich glaube, 2020 gegründet worden und ist die aus dem damaligen Koalitionsvertrag die Umsetzung, dass wir ein Institut zur Erforschung von demokratiefeindlichen Bestrebungen in Freistaat Sachsen gründen werden. Das haben wir tatsächlich auch entsprechend umgesetzt mit der Gründung des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts. Die machen sehr, sehr gute Arbeit, weil sie bestimmte Dinge, vor allen Dingen so Langzeitstudien, aber auch tatsächlich gute Erhebungen machen, auch Jahrbücher rausgeben, wo ich sage, die sind stellenweise besser als das, was das Landesamt für Verfassungsschutz im vergleichbaren Bereich publiziert, um quasi insbesondere im Bereich Rechtsextremismus, aber tatsächlich auch gelegentlich im Bereich des autoritären Islamismus beispielsweise, da entsprechend Dinge zutage fördern. Und das ist eine sehr, sehr gute Institution. Die ist allerdings in der CDU gehasst wie die Pest, weil die sich auch mit, ja, so Grenzfällen von, ich sag mal beispielsweise das Thema Antifeminismus als Scharnierfunktion der neuen Rechten und der bürgerlichen Gesellschaft. Als Wissenschaftler sage ich da immer, das ist ein belegbarer Befund, auseinandergesetzt haben und gefällt der CDU nicht so. Die bekämpfen die seit Jahren politisch. So, jetzt haben sie, wollen sie das Ding unter dem Deckmantel der Staatsmodernisierung offensichtlich. Das bei der John Dewey Forschungsstelle für Didaktik der Demokratie, das ist das zweite Institut, die waren eigentlich hoch angesehen auch, unter anderem quasi ja auch von der Dresdner Professorin Anja Besan sehr quasi mitverantwortet. Die haben quasi Institutionen damit dabei begleitet, demokratische Prozesse zu organisieren vor Ort, Beteiligungsprozesse zu organisieren. Da hat teilweise eine freiwillige Feuerwehr angerufen und gefragt, wie sie Demokratieförderung vor Ort betreiben kann. Auch die, also der ist es weniger der Nimbus, dass das alles schlimm ist, sondern einfach, dass viele Leute gar nicht verstehen, warum es das braucht und deswegen nur das weg. Das Zentrum für Kriminologische Forschung Sachsen e.V., auch in der letzten Legislaturperiode gegründet, ist tatsächlich sowas, so ein kriminologisches Forschungsinstitut, wie das in Hannover auch existiert, so sollen sich eben mit sehr stark mit so Erkenntnissen der Kriminologie, insbesondere auch im Bereich des Strafvollzugs und dergleichen mehr auseinandersetzen, machen auch große Studien von Viktimisierungsforschung über Dunkelfeldstudien bis hin zu, ich habe es jetzt gerade in meinem Akte, die Akte zur Seite gelegt, unter anderem eine Evaluation des Justizvollzugsdatenschutzgesetzes. Ja, da brauchst du Fachleute für, die sowas evaluieren können. Das können in Deutschland eine Handvoll Leute und die können das halt. Alles drei sind allerdings Institutionen, die so aus dem ehemaligen Dunstkreis des sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung kommen. Und hier liegt einfach der politische Punkt, das ist alles quasi aus Sicht einiger CDUler grüner Propaganda, obwohl es das nun wahrlich nicht ist. Gerade die beiden Letztgenannten sind eher, müssen wir sagen, auch für viele CDU-Institutionen hilfreich. Und deswegen soll das jetzt alles offenbar in die Landeszentrale. Die Landeszentrale für politische Bildung, das ist immer das, was die CDU gerne stärken wollte, auch schon in der letzten Legislatur. Allerdings nie in die Pötte gekommen ist, da mal ein ordentliches Konzept vorzulegen. Wir haben denen immer nur Stellen gegeben und keiner hat so richtig gewusst, was die mit den Stellen machen. Weil diese Institutionen sind teilweise auch Ausdruck dessen, dass die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen nicht ganz das gemacht hat regelmäßig, was man von ihr erwartet hat. So, nun kann man sagen, sie zu stärken ist sicherlich nicht falsch, aber das heißt nicht, dass man die anderen Institutionen über die Wupper oder in dem Fall über die Elbe gehen lassen sollte, weil da liegt politisch enormer Sprengstoff. Aber ich vermute, das verbirgt sich am Ende hinter dem Punkt quasi zu sagen, das geht alles in die Landeszentrale und dann macht zukünftig das alles die Landeszentrale, kann sie gar nicht, wird sie auch nicht tun. Und damit ist klar, hier schaffen wir einfach eine Aufgabe ab, nämlich die Landeszentrale wird das da nicht tun, fertig.
Normal kriminologische Forschung und die Landeszentrale für politische Bildung, also das scheint einfach auch so weit auseinander zu sein, die Aufgabengebiete, wer auch immer sich das ausgedacht hat. In Niedersachsen
hat mal der Verfassungsschutz die politische Bildungsarbeit gemacht, nachdem man die dortige Landeszentrale aufgelöst hat. Also ja, da merkt man schon, wie absurd das ist.
Okay, spannend. Also auch, also du hast schon gesagt, hier im Prinzip eine sehr politische Forderung, die gar nicht, also und die hier adressierten Bereiche zeigen auch, das sind ja alles nachgeordnete Bereiche, beziehungsweise gar keine klassischen Verwaltungsbereiche.
Hier wird der Deckmantel der Staatsmodernisierung genutzt, um einfach politische Störenfriede in Anführungsstrichen zu beseitigen.
Mhm. Mhm. Okay. Jetzt haben wir so mehrere Punkte angesprochen und nein, das Bild, das sich zeigt, ist eher ernüchternd.
Ja.
Wir könnten jetzt erstmal fragen, da kann man diesen Karren sozusagen irgendwie noch aus dem Dreck ziehen oder wie reißt man da das Ruder konstruktiv rum? Oder wir fragen, was sind denn eigentlich so Kriterien für eine gelungene Verwaltungsmodernisierung oder eine Digitalisierung? Also was sind eigentlich die Punkte, nach denen man auch sowas letztlich bewerten sollte und auch vielleicht neue Vorschläge prüfen könnte, die vielleicht wirklich was im Land bewegen?
Ja, da wir nicht so furchtbar viel Zeit haben, würde ich mal den zweiten Punkt ansetzen, weil wir den kaum aus dem Dreck ziehen. Naja, mal gucken, was wir am Ende wirklich vorschlagen. Ja. Was wäre eigentlich zu tun, ist die spannende Frage. Naja, tatsächlich drei Dinge. Zum einen Verwaltungsaufgabenkontrolle. Nämlich zu gucken, was haben wir denn an Aufgaben, wo man auch mal drüber diskutieren muss, ob man die noch haben will, ob man die haben kann und was die tatsächlich auch bringen. Tatsächlich war diese 1300-Punkte-Liste von Herrn Popp gar nicht blöd. Da hat sich bloß niemand die Aufgabe gestellt, anschließend zu sagen, was braucht man denn davon eigentlich? Was will man denn auch, wofür ein Staat zuständig ist? Und da muss man auch dann, das ist tatsächlich so, eine offene gesellschaftliche Debatte führen. Weil, jetzt kommen wir nämlich zum Thema, Bürokratie hat ja einen schlechten Ruf. Dabei ist Bürokratie an sich ja nichts Schlechtes. Ja, ich meine, Max Weber hat eine ganze Bürokratietheorie aufgebaut, die jetzt alles andere als unluzide ist. Und da liegt nämlich eigentlich der Punkt. Wir reden ja hier bei vielen Aufgaben über eine Neuordnung von Staatsverständnis und Staatsbürgerverständnis. Und das müsste man eigentlich mal breiter diskutieren. Welche Aufgaben will ich denn, dass ein Staat die wahrnimmt? Und zwar auch so, dass die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren, wenn sie auch nicht wahrgenommen wird. Ich mache mal mein Lieblingsbeispiel. Man kann über die Frage, wie stark ein Staat im Bereich des Arbeitsschutzes zuständig sein muss, durchaus reden. Muss jetzt quasi jede regelmäßig der Staat eine Arbeitsschutzkontrolle bei Unternehmen vornehmen? Oder muss der, ich sage es mal sprichwörtlich, am Gerüst gerüttelt haben, bevor dort einer drauf darf? Viele würden sagen, auch von den Unternehmen, weg damit. Ja, und viele Bürgerinnen und Bürger und flankiert von der Bild-Zeitung, die sich dann immer herzlich lustig macht über irgendwelche Arbeitsmediziner, würden wahrscheinlich auch sagen, kann weg. Das sind die gleichen, die aber dann, wenn ein Gerüst eingestürzt ist, als erstes fragen, warum hat da keiner vorher vom Staat am Gerüst gerüttelt? Und solange wir diese Frage nicht in bestimmten Bereichen klar austariert sind, bürgerschaftliche Verantwortung versus staatliche Aufsichtspflicht, und da einen Grundkonsens zu finden, werden wir bei der Aufgabenkritik nicht weiterkommen. Weil am Ende bekämpft jeder so lange die Aufgabe des Staates, wie er sie selber wieder einfordern will. Das ist diese typische, ja, letztendlich Rückversicherungsmentalität ohne jedwede Kosten, die wir mittlerweile auch in einem Staatsverständnis vieler Bürgerinnen und Bürger haben. Der Staat ist so lange zuständig, wie ich was von ihm will. Er soll bloß nichts von mir wollen.
Ich würde da ganz kurz nur den Gedanken einwerfen, auch wieder aus Innensicht Verwaltung, weil diese schön plakativen Beispiele, das ist ja super nachvollziehbar, ne? Und wie du sagst, da ist so ein bisschen auch der Präventionsgedanke mit dabei, was soll der Staat beaufsichtigen, um Gefahrenabwehr im weiteren Sinne zu betreiben etc. oder eben um Standards einzuhalten und so weiter und so fort. In meiner Wahrnehmung oder Erfahrungswelt sind die Aufgaben auch noch andere und noch schwieriger zu fassende, nämlich immer wenn das Ministerium in einem wie auch immer politischen Bereich agiert, also klassischerweise Bundesgesetzgebung begleitet im Bundesrat als Verfassungsorgan, was eine super wichtige Aufgabe ist, aber dafür brauchst du eben auch Leute, die das machen. Aber die musst du dir leisten wollen, ne? Also, und je nachdem, wie sehr du in welchen Gesetzgebungsfeldern, also in welchen Rechtsfeldern mitreden möchtest, brauchst du eben da die Leute und hältst sie quasi so ein bisschen vor. Und aber auch, also so mein klassisches Beispiel, deswegen ich sage, das ist, muss man sich für entscheiden. Aber auch für andere Sachen wie ganz klassisch Bürgerkommunikation oder Unternehmenskommunikation und so. Wie viel möchtest du denn und zu welchen Themen mit der Öffentlichkeit reden? Also und zwar nicht nur über Pressemitteilungen, sondern in konkreten Vorgängen und Prozessen und dich um Sachen kümmern. Oder ist das überhaupt nicht deine Aufgabe? Das sind so die diffizileren Tätigkeiten der obersten Behörden zumindest, für die ich jetzt so ein bisschen aus der Innensicht sprechen kann, ohne zu viel zu verraten, denke ich, die da auch mit voll reinspielen. Weil ansonsten gebe ich dir völlig recht, man muss sich darüber Gedanken machen, was möchte der Staat als Aufgaben wahrnehmen und welche eben eigentlich nicht, aber macht er trotzdem, weil er es sehr lange getan hat und wahrscheinlich würde auch trotzdem nach 5 Minuten nach Abschaffung einer Aufgabe der Erste kommen und fragen, warum machst du das nicht mehr, lieber Staat?
Ich mache mal ein Beispiel noch. Ich glaube, die Minute können wir uns noch nehmen, um das jetzt mal ein bisschen von dieser Ebene da rüttelt einer am Gerüst wegzunehmen. Es gibt seit Jahren ja die Diskussion über die Vereinfachung von Baugenehmigungsverfahren. Alles richtig, ja, kann man alles machen. Und in dem Zug gibt es ja auch immer diese quasi Eigengenehmigung. Also der Architekt muss im 34er, also eine einfache Baugenehmigung, gar nicht mehr in den riesen Behördenzirkus machen, sondern kann faktisch selbst dafür quittieren. So. Und dann hast du, kannst du das machen. Mir sagen viele Architekten, wollen wir gar nicht, weil wenn der Staat bisher einen Stempel drauf macht, hat das jemand anders geprüft und ich bin nicht mehr schuld. Andersrum, wenn das bei mir auf meinem Tisch als eigener Verantwortung liegt und ich keinen anderen mehr dafür quasi verantwortlich machen kann, der das Thread geprüft hat, habe ich das Problem und meine Architektenhaftpflichtversicherung wird teurer, weil plötzlich habe ich ein Risiko. So, also es ist manchmal auch gar nicht so einfach, Prozesse, ne, es gibt viel zu viele Systeme, wo auch an diesem bestehenden System sich letztendlich Prozesse entwickelt haben, Strukturen entwickelt haben, die dann gar nicht so leicht auflösbar sind. Und das hat was mit Vertrauenskultur. Ich werbe momentan tatsächlich, wir brauchen eine Neuaustarierung einer Vertrauenskultur zwischen Staat und Bürgern in beide Richtungen. Übrigens der Kerngedanke einer Republik, wir nennen uns ja übrigens noch Bundesrepublik und Freistaat ist ja die historische Bezeichnung deutscher Prägung für Republiken. Aber zu dem Punkt 2 vielleicht nochmal. Digitalisierung, das große Monsterinstrument und jetzt natürlich auch mit KI und ähnliches. Ja, ja und ja, wir machen es bloß halt nicht. Und wenn wir es machen, und das ist das Riesenproblem, ist es so, dass wir scheiß Prozesse digitalisieren. Nämlich das Kern, wir verstehen Digitalisierung als eine Schnittstellen-End-Digitalisierung. Sprich, irgendwie muss das Produkt, was hinten in der Kommunikation mit Unternehmen oder Bürgern ist, irgendwie digital sein. Und eine schöne Applikation oder ein nettes Portal oder sonst was. Ob der Prozess vorher überhaupt sinnvoll ist, guckt sich keiner an. Oder guckt sich kaum einer an. Führt dazu, dass wir beschissene Prozesse digitalisieren. Gab mal vor Jahren eine Diskussion über Post-its, die man früher auf Akten geklebt hat, die aber in dem neuen digitalen Aktensystem nicht vorhanden waren. Hat man tatsächlich geprüft. Ich weiß gar nicht, wie es rausgekommen ist. Kennst du dich jetzt wahrscheinlich, Erik, besser mit aus?
Ich glaube, die gibt es tatsächlich, ja.
Ja, da hat man die Post-its ja tatsächlich dann eingeführt. Ne? Also egal. Also das ist das Problem. Ja, man muss eben auch die vorliegenden Prozesse sich angucken, ob die digitalfähig sind. Ja? Und wenn sie nicht sind, dann muss ich sie digitalfähig machen. Es bringt mir nichts, wenn ich 5 Medienbrüche zwischendrin habe. Und das sehe ich ja selbst die Ministerien. Wir haben jetzt mal einen ganz, ganz, ganz schmalen Bereich gedacht. Ich als Abgeordneter habe das Recht, kleine Anfragen an Ministerien zu stellen. Die müssen mir die binnen einer Frist beantworten. Wir haben im Landtag das Ding voll digital mit Schnittstellen zur Verwaltung. Ich kann hier elektronisch signieren, ich unterschreibe hier nichts mehr, das Ding geht rüber. Was kommt als Antwort wieder? Erkennbar ein ausgedrucktes Dokument vom Minister handschriftlich unterschrieben, eingescannt und quasi, also mit astreinem Medienbruch quasi dann eingescannt zurückgeschickt per Mail. Das läuft so nicht. Die könnten auch digital signieren. Klar, das können die dann nicht mehr hinten im Auto mal schnell irgendwie machen, aber dann müssen sie halt Lösungen dafür finden. Ja, also ich kann das auch nicht mehr hinten im Auto machen. So, geht aber trotzdem schneller am Ende. Ja, und übrigens kommt das dazu, dass die Dinger besser lesbar sind, barrierefreier sind und so weiter. Ja.
Genau. Jetzt sei also, mal froh, dass der Drucker oder der Scanner, der das einscannt, mittlerweile schon die Schrift erkennt und du das.
Ja, der hat ein OCR wieder drin. Ja, ja, da ist man weit gekommen.
Ja.
So. Ja. Genau, also das ist natürlich, also tatsächlich, ich tue auch in der Straßenbahn elektronisch signieren, an der TU gibt es inzwischen glücklicherweise auch, aber ja klar, da müsste der Herr Minister seinen eigenen Laptop aufklappen und kann es nicht einfach zugereicht bekommen. Aber ja, solche Prozesse haben wir auch an der TU, wo endlose Prüfungsnummernlisten von uns elektronisch zugearbeitet werden, ausgedruckt werden und dann trägt sie wieder jemand in die nächste Datenbank ein, was natürlich furchtbar ist, aber die Frage, die sich natürlich immer stellt, wie werden wir die tatsächlich auch los? Keine Ahnung, muss es da irgendwie einen Euro ins Digitalisierungsbudget geben, jedes Mal, wenn der Drucker benutzt wird? Wie leitet man sozusagen solche Prozesse ein?
Ja, ich glaube, dass da der Prozess nur, indem du die Leute mitnimmst, quasi wirklich, das ist viel Aufwand, vor allem interne Kommunikation. Und wir erleben jetzt eine neue Generation von Leuten in der Verwaltung, die verstehen das gar nicht mehr. Also wir haben die ersten Leute, ein Faxgerät haben die noch nie in ihrem Leben gesehen.
Da könnte ich jetzt auch schöne Anekdoten beisteuern, die wir uns in Anbetracht der Zeit sparen. Ich bin ein bisschen traurig, Valentin, dass du uns unser Lieblingszitat, was wir vorbereitet haben, von einem Herrn Dirks, der mal CEO bei der Telefonica war. 2015 hat er das schon gesagt, das ist auch schon ein paar Tage her. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.
Ja, ja, das ist genau das Zitat, was ja ist. Ich will noch einen letzten Punkt machen, nämlich meinen Punkt 3, den halte ich nämlich für den entscheidenden. Wir brauchen eine, klingt jetzt sperrig, eine Digitalfunktionalreform mit den Kommunen. Das heißt, wir müssen die Aufgaben zwischen Kommunen und Land neu ordnen und zwar unter dem Stichwort oder unter der Prämisse einer möglichst breiten Digitalisierung und Zentralisierung von Prozessen. Was heißt das? Bestimmte Prozesse der Kommunen kann ich in einem Landesamt für weiß der Kuckuck was zusammenlegen. Ja, dann mache ich, also Elterngeldstellen, melderechtliche Sachen. Ja, das kann ich zentral als Dienstleister des Landes für alle gleich, hast du riesengroße Effizienzrenditen, weil ein System, was für alle gleich läuft, ein zentraler Ansprechpartner, dann hast du nur noch die Schnittstelle in der Kommune vorzuhalten, in deinem Bürgerbüro, wo du vielleicht auch noch ein paar Akten einscannen kannst und dann wird das automatisch zum Landesamt für Kommunalbescheide geschickt, ich nenne es jetzt mal so, und dann wird dort automatisch mit KI von mir aus gerne auch in 90% der Fälle läuft das vollautomatisch durch, nur bei 10%, wo quasi vor, wie bei Steuer übrigens momentan auch, wo durch Algorithmen vorher erkannt wird, hier könnten Sonderfallkonstellationen drin sein, geht das Ding zu einem Sachbearbeiter in dieser Behörde. Das kannst du bei so vielen Prozessen...
Aber lieber Valentin, dann würde ja nicht mehr jede Kommune ein eigenes Kita-Platz-Portal programmieren.
Richtig, das kann ja nicht sein, weil das ist kommunale Selbstverwaltung und das haben sich die Verfassungsväter und Mütter damals gedacht, als sie die kommunale Selbstverwaltung ins Grundgesetz geschrieben haben. Ja, lieber 25 verschiedene Anbieter für Meldesoftware anstatt ein zentraler Ansprechpartner durch das Land. Und das würde allerdings auch dazu führen, dass man den Kommunen natürlich das Geld dafür im FAG quasi auch wegnehmen würde. Und da wäre natürlich was los, weil momentan betreiben viele Kommunen ja das interessante Spielchen. Sie wollen auf der einen Seite Aufgaben zum Land wieder hochwichteln, auf der einen Seite mehr Geld dafür vom Land kriegen. Und das wird auch nicht funktionieren. Und dafür bräuchtest du echt mal eine neue Vereinbarung mit den Kommunen. Wir haben die letzte Funktionalreform 2008 gemacht. Die ist grottisch schiefgegangen. Viele der damaligen erhofften Prozesse, wo man Dinge vom Land auf die Kommunen gegeben hat, haben sich einfach nicht bewahrheitet. Ja, auch was Einsparung ist. Klammer auf. Die Kommunen haben die Aufgabe genommen. Die Kommunen haben das Personal genommen, haben das Personal teilweise dann aufgabenfremd eingesetzt und die Aufgabe nicht mehr erledigt. So, und das Land hatte kaum noch Möglichkeiten, da hinterher zu steuern. Das müsste man alles komplett wieder umsteuern, nur alleine. Dafür müsstest du dich tatsächlich mal mit dem SSG und dem SLKT so richtig anlegen und darauf hat hier gerade keiner Bock.
Das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, ja. Darauf hat keiner Bock. Sehr gut.
Ich glaube, wir ersparen uns so, wollten eigentlich noch auf die Stadtebene gucken, wo der dir ja auch noch bekannte Herr Vorjohann gerade an einem Papier zur Modernisierung arbeitet. Aber vielleicht laden wir dich auch einfach wieder ein, wenn das Papier vorliegt und dann kannst du aus Freistaatsebene das vielleicht kommentieren, was der Kollege irgendwie da auf Stadtebene für weltbewegende Vorschläge erbringen wird.
Ja, gerne. Wir sind gespannt. Tja.
Genau, ansonsten haben, glaube ich, jetzt viel besprochen und vielen lieben Dank, lieber Valentin, für deine Einblicke, Kommentierungen und auch Ausblicke, weil ich glaube, das ist klar, dass das Thema uns weiter beschäftigen wird auf den verschiedensten Ebenen. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, wie alles noch ineinander greift natürlich, also angefangen beim EU-Framework in vielen Bereichen in die Bundesebene und wir sprechen jetzt hier, sage ich mal, nur mit den kleinen Schnipsel, was kann denn der Freistaat selber tun? Ja, super spannend.
Ja. Okay, super. Gut. Hab mich gefreut.
Genau. Ja, und dann uns hat es auch gefreut und wir packen euch, wie gesagt, alle Infos in die Shownotes, empfehlt uns weiter, lasst einen Kommentar und schaltet gern wieder ein, wenn es heißt, irgendwas mit Politik.
Ciao.
Tschüss. Ciao.